in der Lesung steht. Bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Und weil es nicht um uns geht, wollen wir diesen Herrn zuerst anrufen. Gott, wir wollen dich bitten, dass du in dieser Verkündigung zu uns sprichst, persönlich, dass du uns meinst, dass du uns mitnimmst auf den Weg, dass du uns hilfst, mit deinem Wort dieses Leben zu bestehen und mit Freude und Hoffnung unseren Weg zu gehen. Amen. Ich lese weiter. Wir sind nur Diener, eure Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wir sind allerdings für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht unsere. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter, und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen, wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Leben am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Liebe Gemeinde, ein Tongefäß, ein Tonkrug ist ein Aufbewahrungsort für einen Schatz. Und dieser Schatz ist der volle Glanz der Herrlichkeit Gottes und Jesu Christi. Gottes und Jesu Christi in gleicher Weise. Ein Glanz ohne Abstriche. Und diesen kostbaren Wert legt Gott in zerbrechliche Gefäße. Wenn ich jetzt da eine Bibel raushole, dann ist das nicht richtig. Der Schatz, der in diesem zerbrechlichen Gefäß drin liegt, ist nicht die Bibel. Denn das zerbrechliche Gefäß sind wir. Das ist nicht irgendetwas, was wir anlernen oder was wir gesagt bekommen, was wir befolgen müssen, sondern wir sind das Gefäß. Es ist nicht so, dass unser Leben nur dadurch, dass es Gottes Wort trägt, etwas Wertvolles wäre, sondern wir sind schon an sich wertvoll. Ich möchte mal eine kurze Werbepause machen. Diesen Krug haben wir von einer Freundin geschenkt bekommen, die uns mal auch mitgenommen hat in dieses Werden solcher Gefäße. Was das für eine Kunst ist, wenn aus einem Tonklumpen dann auf einer Drehscheibe so etwas Kostbares wird, das dann danach trocknen muss und dann noch glasiert wird und dann gebrannt. Sehr heiß. Und dann kommt der besondere Moment, wenn man den Ofen öffnet und schaut, ob es tatsächlich so geworden ist und wie viel von den Gefäßen, die man gefertigt hat, dann möglicherweise auch nochmal geplatzt ist, weil es irgendwelche Einschlüsse von Luft gab. So kostbar, so besonders, so von künstlerischer Hand gefertigt sind wir als Menschen. Und trotzdem so zerbrechlich. Wir sind kunstvoll und trotzdem gefährdet. In uns legt Gott einen Schatz von Ebenbildlichkeit, von ihm selber und weiß trotzdem, dass wir kaputt gehen können, dass wir endlich sind. Jesus ist mit seinen Jüngern auf den Berg gestiegen. Sie waren dort mit Mose und Elia zusammen. Sie hatten endlich Gewissheit darüber, dass dieser kleine Wanderprediger aus Nazareth, aus dem Norden des Landes, ein bedeutender Prophet Gottes ist. Sie waren sich sicher, dass diese Stimme, die sie gehört haben, wirklich die Wahrheit gesprochen hat: Hier ist Gottes Sohn auf die Erde gekommen. Und sie wollten zur Sicherheit, damit sie das festhalten können, was da in ihnen passiert ist und was sie erfahren haben, dort oben Hütten bauen. Aber sie mussten wieder zurück. Zurück in die Niederungen des Alltags. Die erste Herausforderung, die sie nehmen müssen, sind ein Vater und sein Kind, das in epileptischen Anfällen von Dämonen immer wieder hin und her geworfen, sich selber verletzt. Und was ist von der göttlichen Kraft, die sie oben noch gesehen und dachten auch mitgenommen zu haben, übrig geblieben? Nichts. Sie scheitern an der ersten Herausforderung, die sich ihnen unten stellt. Und Jesus stöhnt. Wie lange soll ich dieses ahnungslose, von Gott unberührte Geschlecht, diese Generation, die von keiner Kraft eine Ahnung hat, noch ertragen? Wie nah sind sich diese beiden Erfahrungen? Wie nah liegt das auch in unserem Leben zusammen, dass wir auf der einen Seite alles schultern können? Dass wir uns für mächtig und kräftig halten und fragen, wo steht das Klavier? Und auf der anderen Seite dann plötzlich merken, wie wir schwächlich sind, wie wir morgens nicht aus dem Bett wollen, wie wir uns vor Prüfungen und anderen Herausforderungen drücken wollen. Da haben die Jünger eine Chance und sie meistern sie nicht. Gibt es für sie eine Chance, zu verstehen, wie das beides zusammenhängt? Sind sie dem nach und nach dann vielleicht auf die Spur gekommen? Haben sie etwas verstanden von der Kraft Gottes, die mit der Schwäche sich trotzdem vereinbaren lässt? Von Gottes Kraft, die einhergeht in einer solchen Zerbrechlichkeit wie dieses Gefäß, dass ihr Unvermögen vielleicht einen Wert hat in Gottes Plan? Haben Sie eine Ahnung von Gottes Wesen in dieser Welt, von seiner Nähe, dass wir Gottes Bild sind, dass wir deshalb manchmal auch ganz tränenreich erbitten: Gott, lass uns etwas spüren davon, wie du bist in unserem Leben, dass du uns lieb hast, dass wir etwas Besonderes für dich sind, dass du etwas für uns einsetzen möchtest. Und auf der anderen Seite, dass wir uns wünschten, nie gebeten zu haben. Denn wenn wir nicht gebeten hätten, dann würden wir vielleicht auch nicht enttäuscht sein über die Lösung. Hochzeiten und Niedergang. In der Gemeinde von Korinth, in dem Text, den ich vorgelesen habe, gibt es genau diesen Punkt. Und genau um diesen Punkt gibt es den Streit. Denn dem Apostel Paulus wird richtig eingeheizt. Er ist der Gemeindegründer. Er ist nach Korinth gekommen, um dort eine christliche Gemeinde zu gründen. Und nun werfen sie ihm vor, dass er der größte Versager ist. Er hat einfach nicht mit Stand gehalten. Sie sind gewachsen und er ist zurückgeblieben. Eines Christus nicht würdig, dieser Apostel. Ein Schwächling, der die Dynamik Gottes einfach nicht mitnimmt in seinen Alltag. Und der Briefabschnitt, den wir lesen, ist der aussichtslose Versuch einer Rechtfertigung. Paulus hat in diesem Wettstreit schlechte Karten. Seine Gegner sind beliebt. Sie haben klare Belege dafür, dass die Kraft Gottes in ihrem Leben sich wirklich ausdrückt. Sie bringen die Nähe Gottes mit in jede Begegnung. Sie schöpfen aus, was von Gottes Dynamik in dieser Welt ist. Und seine Predigten, die können Sie schon auswendig. Die können Sie wiederkäuen. Die erzählen Sie sich, wenn Sie abends lustig zusammen sind und erzählen sich darüber, was der damals gesagt hat und wie er darüber nicht hinauskommt. Wie immer wieder die gleichen Floskeln in seinen Predigten und Selbstrechtfertigungen Platz haben. Er redet immer noch von Jesus von Nazareth, dem Mann am Kreuz. Sie reden von der Kraft Gottes. Und sie wollen von nichts anderem hören als von einem Power-Evangelium. Nichts ist dem natürlichen, dem nicht bekehrten Menschen unangenehmer und widerwärtiger als das Kreuz Christi. Und nichts ist dem bekehrten Menschen peinlicher und unnötiger als das Kreuz Christi. Denn ich möchte doch etwas damit anfangen, was Gott in mein Gefäß hineingelegt hat. Ich möchte doch darüber hinauswachsen. Ich möchte doch, dass das punktet in meinem Leben und Punkte ergibt im Leben von anderen. Damit kommt doch deutlich heraus, was für eine Bedürftigkeit und Abhängigkeit und Endlichkeit in meinem Leben ist. Und das will ich doch schon längst nicht mehr. Ich will doch nicht bedürftig sein. Ich würde selbst gerne Herr sein. Ich möchte nicht endlich sein, sondern ich möchte, dass das Ganze von der Herrlichkeit Gottes bis ins ewige Leben sich sofort durchreißt. Der Schatz in irdenen Gefäßen ist ein starkes Bild und ein sehr gut gewähltes. Auf der einen Seite dieses Aufbauen der Keramikerin, wie sie aus einem Klumpen etwas macht, was plötzlich Schönheit, Funktionalität und Eleganz hat. Und auf der anderen Seite, es zerbricht. Es wird bedrückt und gibt nach. Es fällt runter und geht kaputt. Jesus ist mit den Jüngern vom Berge hinabgestiegen. Er hat sich solidarisch mit ihnen in die Scherben begeben. Er hat diesen Weg fortgesetzt, bis er am Kreuz endete. Auch ihn trifft das Urteil der Korinther. Eine Vorschattung dessen, was Nietzsche gesagt hat, das ist eine erbärmliche Botschaft. Aber es ist eine kraftvolle. Und jetzt zitiere ich einfach nur. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leibe, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht weiter und trotzdem verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind trotzdem nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und zerbrechen nicht. So wird das Kreuz Christi, je tiefer wir uns damit beschäftigen, zu einem Takt unseres eigenen Lebens. Und es ist nicht erbärmlich, sondern es ist ein Zeichen unserer Zeit. Und es ist plötzlich ein Glanz seiner Herrlichkeit. Ein Zeichen der Nähe Gottes für zerbrechliche Menschen. Nach dem, was ich im Augenblick weiß, ist die erste, die dieses Geheimnis verkörperte, wie ein zerbrochenes, ein zerbrechliches Gefäß, Maria gewesen. Ich würde Maria, die Mutter Jesu, als das erste Sakrament bezeichnen, weil sie auf der einen Seite ein Gefäß des Heiligen Geistes war und auf der anderen Seite ihren Sohn immer weniger verstand. Sie liebte ihn und konnte ihn trotzdem nicht begleiten. So wie Taufwasser Brot und Wein nur zerbrechliche Abbilder davon sind, was es meint, Gottes Nähe zu spüren, Gottes Nähe zu sein, Gottes Nähe zu tragen. Wir haben so unsere Vorstellungen davon, wo der Schatz des Evangeliums liegt. Auf den Bergen, in den Belegen von Kraft und Übernatürlichkeit. Und wir haben unsere Vorstellung davon, wo es nicht sein kann, im Tal. Oder wenn im Tal, dann zumindest mit Heilung und nicht mit Scheitern. Aber wir dürfen in der Gewissheit leben. Der Schatz des Evangeliums liegt in uns, wie in einem zerbrechlichen Gefäß. Und selbst dann, wenn dieser Schatz nur die Größe eines Senfkorns hätte. Amen.